Also auf der geschäftlichen Seite haben wir immer festgestellt, dass die Chinesen unheimlich Interesse haben an Innovation. Alles, was neu ist, fasziniert sie. Neue Technologien faszinieren sie. In Deutschland kennt man eher die Zurückhaltung, was Neuigkeiten betrifft. Erstmal die anderen ausprobieren lassen, erstmal die Kinderkrankheiten auskurieren lassen, und dann beschäftigt man sich. Und das ist dort in China. Aber ich würde mal auch sagen, insgesamt in Asien eine andere Einstellung.
ZukunftsmacherInnen. Organisation und Führung neu denken.
Hallo und herzlich willkommen bei Die ZukunftsmacherInnen, unserem Podcast zu Organisation und Führung.
In jeder Episode trifft eine Kollegin der OSB auf GesprächspartnerInnen aus verschiedensten Organisationen.
Wir fragen uns, welche Führung brauchen diese Organisationen?
Wie gestalten unsere Gesprächspartner die Zukunft? Welche großen und kleinen Erfolge gab es?
Und es geht auch immer wieder um grandioses Scheitern und die Frage, was man daraus lernen kann.
Dann sage ich herzlich willkommen zu unserem Podcast heute, Christoph Jäger, zum Thema Führen in unterschiedlichen Kulturen. Mein Name ist Mauritius Lohmer, ich bin Berater bei der OSB International und ich freue mich heute mit Christoph Jäger zu sprechen zu diesem Thema, der CEO von Bosch Siemens Hausgeräte in Italien ist. Und Christoph, mit dir spreche ich nicht nur darüber, weil du nicht in Deutschland, sondern in Italien bist, sondern weil du eine Führungskraft bist, die nicht nur in unterschiedlichen Ländern, sondern auch in unterschiedlichen Firmen Führungserfahrung gemacht hast. Vielleicht kannst du, bevor wir inhaltlich einsteigen, 2, 3 Worte zu dir sagen.
Ja, sehr gerne, Mauritius. Guten Tag und erstmal vielen Dank für die Einladung. Habe ich mich sehr darüber gefreut, dass wir uns darüber austauschen können. Schön. Ja, ich bin schon sehr lange im Bereich Hausgeräte tätig, in mehrheitlich der Jahre innerhalb der BSH und ich war in vielen Stationen. Also ich habe jetzt ungefähr 28 Jahre gearbeitet, war aber nur 4 Jahre davon in Deutschland.
Okay.
Dazu kamen dann Stationen 3 Jahre in Singapur, 4 Jahre in der Türkei, in Istanbul, insgesamt 6 Jahre in Singapur und 10 Jahre in China. Und dann bin ich vor ungefähr 2,5 Jahren zurückgekommen, habe dann die Rolle CEO in Tschechien übernommen und bin jetzt seit 4 Monaten in Italien. Ja, und in diesen ganzen interessanten Stationen habe ich eigentlich meistens Vertrieb, Marketing gemacht. Wir haben uns kennengelernt in der Zeit, wo ich auch eine Verantwortung hatte für unsere Fertigung. Ich hatte eine BU-Leitung mit R&D zusammen. Das war auch eine sehr interessante Zeit, in der wir zusammengearbeitet hatten und viele interessante Projekte hatten.
Ja, richtig, genau. Und diese interessanten Projekte, die verbinden uns von den Erfahrungen her. Und ich fand das sehr spannend, als ich gehört habe, dass du aus China nach Europa gekommen bist, in Tschechien, jetzt in Italien arbeitest. Das sind viele, viele Erfahrungen, mit denen wir auf dieses Thema gucken können. Was war der Anlass für dieses Thema? Der Anlass war eine Anfrage eines Unternehmens hier in Deutschland, eine Coaching-Anfrage, weil sie Führungskräfte haben, die aus China und aus Deutschland kommen, die zusammenarbeiten sollen und wollen, die aber da an einige Barrieren gestoßen sind. Und diese Barrieren waren jetzt so groß, dass die Geschäftsleitung gesagt hat, die brauchen unbedingt ein Coaching. Und vor diesem Hintergrund weiß ich, dass das Thema nicht nur in der BSH aktuell ist, sondern auch in vielen anderen Unternehmen. Und deshalb so die Überlegung, mit dir mal da drauf zu gucken, was gibt's da für Gemeinsamkeiten, was gibt's da für Unterschiede, was gibt's da für Besonderheiten in der Führung in diesen unterschiedlichen Kulturen. Und vielleicht kannst du mit 1, 2 persönlichen Erlebnissen starten, wenn du auf dieses Thema guckst, gibt es da Erlebnisse, die dich schmunzeln lassen, möglicherweise in der Unterschiedlichkeit oder in den Überraschungen in deiner Laufbahn?
Ja, also wenn ich an China denke, da gibt es tatsächlich sehr viele Begebenheiten, die mich schmunzeln lassen. Ich meine, wir haben in China eigentlich immer gesagt, dass wenn man glaubt, dass das Geschäft besonders gut läuft, dann passiert meistens irgendetwas Unvorhersehbares. Und Aha. auf der anderen Seite haben wir auch gesagt, wenn man glaubt, alles läuft glatt, dann wird etwas passieren, womit man nicht gerechnet hat. Aber es wird sich auch immer wieder eine Möglichkeit ergeben, aus einer solchen Situation herauszukommen. Und daraus hat sich, und das hat sich wirklich bewahrheitet, wir haben das so ein bisschen von Expat-Generation zu Expat-Generation weitergegeben, diese kleine Weisheit. Und die hat wirklich dazu geführt, dass die Zeit in China außerordentlich interessant, vielseitig, vielschichtig war. Andere lustige Begebenheiten, muss ich sagen, sind natürlich auch im Zusammenhang mit vielen Geschäftspartnern passiert. Also ich erinnere mich da an eine lustige Begebenheit mit einem sehr erfolgreichen Geschäftsmann in der Möbelindustrie. Und durch einen Übersetzungsfehler habe ich eigentlich immer seinen Vornamen falsch, nicht nur ausgesprochen, sondern dann auch falsch übersetzt und dachte, das wäre sein Vorname, ihn immer wieder verwendet und habe eigentlich erst nach 1,5 Jahren festgestellt, dass das gar nicht der Fall war. Also das war weder sein Vorname noch ein englischer Name, den er verwendet. Viele haben ja englische Namen, die sie verwenden gerne mit uns Ausländern, aber es war ja nicht. Aber das hat ihm wiederum so gut gefallen, dass er bis heute diesen Namen, den ich ihm gegeben habe, beibehalten hat. Und das ist so eine kleine Begebenheit, wo sich einfach Missverständnisse ergeben, die zu einem Schmunzeln führen. In diesem Fall jetzt eher namensorientiert, nicht geschäftlich orientiert, aber das zeigt so ein bisschen, was für nette Sachen einem passieren, die häufig auch gerade mit Übersetzungen zu tun haben.
Okay, und dein chinesischer Counterpart an dieser Stelle, der war nicht gekränkt, der war nicht verletzt darüber, sondern der hat das genommen und hat geschmunzelt und ist mit dir in der Kommunikation geblieben und war dann so flexibel, dass er auch diesen Namen weitergeführt hat, ja?
Absolut, er hat es weitergeführt und das Interessante ist ja auch, es hat mich auch keiner meiner Mitarbeiter darüber informiert, dass ich also über 1,5 Jahre ihn immer nicht richtig angesprochen habe. Ja, also jeder hat das so weitergemacht, hat wahrscheinlich über mich gelächelt und ihm wiederum hat es so gefallen, dass er das bis heute so weiterverwendet. Also das ist war nie gekränkt, ganz und gar nicht.
Ja, okay. Jetzt hat sich ja auch hier in Europa diese Kultur eingebürgert, dass wir uns mehr mit dem Vornamen ansprechen, also über alle Hierarchieebenen hinweg. Wie ist denn das in China? Ist das auch so? Ist das auch selbstverständlich? Ist das dieser Anglizismus, man redet mit Vornamen an?
Na, also untereinander reden sich ja alle mit Nachnamen an. Ja, insofern ist das ganz normal, auch nicht Herr oder Frau, sondern dann wird der Nachname angesprochen, Nachname, Vorname, Jabin oder jede andere Variante. Aber dadurch, dass wir so sehr mit den Vornamen inzwischen agieren, hat sich die nächsten Generationen, haben sich sehr viele Chinesen europäische, westliche Vornamen gegeben. Und insofern ist das sehr lustig, wenn man dann mit einem Sven oder mit einem Jonathan oder mit einer Monika zusammenarbeitet.
Nein.
Und doch, das ist also wirklich so der Fall. Und man kommt natürlich auch völlig durcheinander damit, weil man ja kein E-Mail findet mit diesen Namen. Und das Schönste an der Geschichte ist eigentlich immer, sie untereinander reden sich mit chinesischen Namen an. Und wenn ich dann zu jemandem Jonathan sage, dann bricht manchmal Gelächter aus, weil sie sagen, ach, wir wussten gar nicht, dass er Jonathan heißt. Ja, also den Namen hat er dann sich gegeben für mich, für meine Kommunikation. Und insofern ist das auch immer ein nettes Thema, welche Namen sie sich geben, was war der Grund dafür und wie die dann verwendet werden.
Ja, klar, schön, schön.
Aber es gibt auch sehr viele, die bei ihrem Nachnamen bleiben und die wollen das nicht verändern. Aber wie gesagt, es gibt beide Richtungen.
Mhm. Du hast gerade davon gesprochen, von den unterschiedlichen Generationen und von der neuen oder jungen Generation, die dieses Spiel sehr gerne mitmacht. Als ich in China gearbeitet habe, war ich ja fasziniert davon, von den Unterschieden zwischen den Chinesen, die in Europa oder in Amerika studiert haben und gearbeitet haben und den Chinesen, die sozusagen nur in China aufgewachsen sind. Also die Gesprächskultur war einfach eine andere mit denjenigen, die zum Beispiel in Amerika studiert haben. Ist dieser Unterschied heute immer noch so da oder hat sich das mittlerweile nivelliert?
Nein, der ist schon noch da. Also jemand, der eine ausländische Ausbildung erfahren hat, agiert anders, agiert offener, legt ein bisschen diese typische chinesische Zurückhaltung ab in der Kommunikation und kennt uns natürlich, kennt unsere Kultur auch besser und weiß damit auch natürlich besser umzugehen. Also der Unterschied ist schon noch da. Man muss aber auch dazu sagen, dass immer mehr Chinesen versuchen, ins Ausland zu gehen, sehr frühzeitig die Sprache lernen, Kleinkinder, die schon Englischunterricht bekommen, Eltern, die lange sparen, dass ihre Kinder auf eine ausländische Universität gehen. Und insofern nähert man sich dadurch unglaublich an, gerade, sagen wir mal, in den ökonomischen Zentren Shanghai, in Nanjing, wo ich gelebt habe, war das vielleicht etwas weniger ausgeprägt. Aber in den wirklich Tier-1-Städten ist das schon so. Und vor allem auch die Personen, die in europäischen oder ausländischen Unternehmen arbeiten wollen und sich da angezogen fühlen.
Ah ja. Stichwort Nanjing. Angenommen, ich würde eine Führungsaufgabe in den nächsten Monaten in Nanjing übernehmen, als Deutscher. Und es gäbe so 2-3 Dinge, die du mir mitgeben möchtest, um dort, ich sag mal, nicht unbedingt in Fettnäpfchen zu treten. Was würdest du mir mitgeben wollen?
Ja, also zunächst einmal ist, wie gesagt, Nanjing eher eine Tier-2-Stadt und ist deswegen sicherlich nicht so international wie Shanghai. Aber generell würde ich dir einfach nur mitgeben, mit deinen Mitarbeitern ganz offen zu sein, sich auch zu engagieren, viel über sie zu fragen, viel über sie hinauszufinden. Denn man hat ja ein etwas intensiveres Verhältnis mit den Mitarbeitern in China als in Deutschland. Also man redet ja auch über die Distanzen. In Deutschland ist meistens so das Geschäftsleben und das private Leben getrennt, in China eher sehr eng verbunden. Und das wäre meine Empfehlung, gar nicht so auf Distanz sein, sondern wirklich versuchen, die Menschen etwas besser kennenzulernen. Das führt einfach zu einem sehr guten Verständnis und über die Jahre natürlich auch zu einer sehr guten Verhältnis zwischen Führungskraft und Mitarbeitern.
Ah, okay. Also die Menschen kennenzulernen. Meinst du damit jetzt nicht nur den Mitarbeiter, ich sag mal, in seiner fachlichen Aufgabe, in seiner fachlichen Qualifikation, sondern eben darüber auch hinaus, wie lebt er, woher kommt er, wie ist er familiär aufgewachsen? Sind das so Themen, die für den Chinesen, ich sag mal, in seiner Beziehung zu seiner Führungskraft bedeutsam sind?
Ja, gerade wenn man ein besonders gutes Verhältnis aufbauen möchte. Aha. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das ist auch ein Prozess, der sich ergibt. Aber das ist sehr wichtig, weil einfach die Verbindung zwischen Mitarbeiter und Führungskraft eine andere ist. Eine sicherlich vielleicht am Anfang distanzierte, aber am Ende doch sehr, sehr intensive Beziehung. Und weil man auch Erwartungshaltungen hat an die Führungskraft. Und weil ich, wie ich vorhin gesagt habe, die nicht diese Distanz hat zwischen Arbeit und Privat, sondern es gehört einfach alles ein bisschen zusammen. Insofern interessiert sich der Mitarbeiter für den Chef und wie es ihm geht und wie es seiner Familie geht und umgekehrt eigentlich genauso.
Okay. Wenn du da, du hast das Stichwort Erwartungen angesprochen, kannst du dich an ein Beispiel erinnern, wo du vielleicht ein bisschen überrascht warst über diese Erwartung des Mitarbeiters an dich? Vielleicht irgendein Thema, was er dann doch sehr gerne geteilt hat, obwohl du dachtest, das ist ja überraschend?
Also es ist durchaus überraschend, wie die Mitarbeiter auch die Führungskraft nutzen, um zu besprechen, wie sie sich weiterentwickeln können. Also das habe ich gerade bei sehr engagierten Kollegen, hat mich das überrascht hier und da, wie offen und wie gezielt das angesprochen wird, weil auch eine Führungskraft als eine Verantwortung die Entwicklung im Grunde mit oder sie mitverantwortet. Und das ist schon etwas, wo ich gesagt habe, man denkt ja immer, da ist eine gewisse asiatische Zurückhaltung da, wo ich hier und da überrascht war. Nein, die war eigentlich nicht so, sondern da wurde sehr offen und gezielt eigentlich darüber gesprochen, wie man sich weiterentwickeln kann, ob man die Gehälter entsprechend erhöhen kann. Auch das ist ein Thema, was durchaus da klar und deutlich angesprochen wird.
Ah, okay. Das heißt schon, dass der Mitarbeiter in China Wert darauf legt, auf eine persönliche Beziehung zu dir als Führungskraft. Und dass er von dir erwartet, nicht nur, ich sag mal, im operativen täglichen Geschäft Rückmeldungen zu bekommen, Feedback zu bekommen, sondern dass er mit dir auch über seine Zukunft, seinen nächsten Karriereschritt, seine Weiterbildung und all diese Dinge sprechen kann.
Ganz genau, ganz genau. So habe ich das erlebt und so habe ich auch im Grunde gute Beziehungen zu all meinen Mitarbeitern aufgebaut, die auch immer wieder bestehen geblieben sind. Und wenn man ein gutes Verhältnis hat, sind ja die Mitarbeiter einer Führungskraft gegenüber fast loyaler als dem Unternehmen. Mhm. Ah, ja. Die sind sehr viel stärker führungskraftorientiert. Mhm. Ja. Und deswegen gibt es auch sehr häufig die Situation, dass eine Führungskraft in ein anderes Unternehmen wechselt und alle Mitarbeiter, die mit dieser Führungskraft sehr harmonisch agiert haben, gehen dann gleich mit.
Ach, interessant.
Also früher oder später, natürlich nicht sofort, ja. Aber sie sehen darin durchaus eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und würden für so jemanden, den sie schätzen und der sie weiterentwickelt, auch entsprechendes Unternehmen wechseln. Also insofern, die Loyalität gegenüber der Führungskraft ist sehr hoch und zum Teil eben höher auch als die Loyalität gegenüber dem Unternehmen.
Interessant, interessant. Wenn du von der Führungskraft sprichst, erinnere ich mich an eine Situation, die ich erlebt habe, als zwischen einigen Mitarbeitern ein Disput war, ob man, ich weiß nicht mehr genau, was das Thema, ob man es rechts oder links machen sollte. Auf jeden Fall kam da in dieser Gruppe keine einheitliche Meinung und keine Entscheidung zustande. Und dann kam eine Führungskraft hinzu in der Hierarchie, doch ein, zwei Etagen höher angesiedelt, und die hat sich das angehört und dann hat sie nach irgendeiner Zeit gesagt, wir machen das so. Und das wurde dann akzeptiert von der Gruppe. Und ich war doch ein wenig überrascht, dass diese Akzeptanz nach diesem Disput, der sehr lebendig, sehr emotional, sehr heftig gewesen ist, dass der akzeptiert wurde. Was ist da deine Erfahrung im Sinne der Autorität einer Führungskraft? Ist die ungebrochen? Ist die so stark? War das ein Einzelbeispiel oder ist das normal gewesen?
Also zunächst einmal könnte es sein, dass die Widersprüche, die diskutiert wurden, gar nicht so groß waren und das nur in der nicht existierenden Übersetzung nicht bei dir rüberkam. Also vieles hört sich sehr engagiert, sehr laut an, ja, ist aber vielleicht dann gar nicht so weit voneinander entfernt. Also das ist schon mal das Erste, was durchaus sein kann, weil da wird sehr engagiert und emotional diskutiert und man ist aber nicht weit voneinander entfernt. Mhm. Zum anderen ist es natürlich so, dass die Akzeptanz der Führungskraft sehr ausgeprägt ist. Also Hierarchie ist deutlich ausgeprägter, als wir das in Deutschland kennen. Und besonders, wenn der Chef, von dem eigentlich erwartet wird, dass der es weiß, ah, ja, und dass der gute Entscheidungen trifft, und wenn da auch er sich bewiesen hat in der Vergangenheit mit guten Entscheidungen, ist das etwas, dass man dann sagt, okay, dann gehen wir jetzt in die Richtung, dann hören wir jetzt mit der Diskussion auf und nehmen diese Entscheidung und diese Guidance, die von der Führungskraft kommt, auf und gehen in diese Richtung weiter. Das Gute ist natürlich, dass dann auch die Diskussion im Großen und Ganzen eingestellt wird und dass man gemeinsam in die neue Richtung arbeitet.
Ah, okay, okay. In Deutschland würden wir ja sagen, dass die Hierarchie das eine ist, aber dass die Führungskräfte die Aufgabe haben, Überzeugungsarbeit zu leisten, das zu erklären, warum, wieso, wofür, diese Überzeugungsarbeit, dass die notwendig sind. Hast du das in China auch so erlebt? Ist das notwendig oder ist da eher die Autorität, die jemand hat, wenn er in der Hierarchie an einer bestimmten Position ist, doch so stark, dass das gar nicht mehr so begründet werden muss?
Nein, also wenn man in einem Unternehmen eine Entscheidung trifft, dann möchten auch die chinesischen Mitarbeiter die Gründe wissen und fühlen sich nicht wirklich abgeholt, wenn sie nicht eine überzeugende Argumentation erhalten. Ah, ja. Nichtsdestotrotz kann man relativ kurzfristig über Autorität das umsetzen, aber und viele chinesische Unternehmen machen das ja unaufhörlich. Nur die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist dann sicherlich auch etwas niedriger. Also Chinesen sind generell genau wie überall, ich glaube, das ist ein menschliches Verhalten, dass man Interesse hat. Was ist der Grund, dass wir in eine bestimmte Richtung gehen? Es wird aber dann auch akzeptiert und nicht ständig in Frage gestellt.
Ah, okay, okay. Also wenn das dann akzeptiert wird, dann nimmt man auch zum Beispiel eine Veränderung vor. Wir kennen ja hier in Deutschland schon dieses Thema bei Veränderungen, dass die oftmals mit Sorgen verbunden sind, mit Verlustängsten verbunden sind, mit Gegenargumenten verbunden sind. Also wir tun uns ja in der Veränderung, in Veränderungen umzusetzen, tun wir uns ja nicht so leicht, nicht? Wie hast du das in China erlebt?
Ich glaube, in China hat sich die Umgebung, die Welt, in der meine Kollegen groß geworden sind, derart verändert in der kurzen Zeit, dass Wandel und Veränderung tägliches Leben ist.
Ach.
Und das heißt natürlich auch immer wieder loslassen, was Neues machen, woanders hingehen, was Neues auszuprobieren und nicht an dem, was da war, festzuhalten. Mhm. Das Interessante ist aber auch, dass diese Innovationsorientierung, ja, also wir haben jetzt gesagt eine Veränderung, aber in Veränderung heißt ja auch irgendwas Neues, also irgendeine Art von Innovation. Also auf der geschäftlichen Seite haben wir immer festgestellt, dass die Chinesen unheimlich Interesse haben an Innovation. Alles, was neu ist, fasziniert sie. Neue Technologien faszinieren sie. In Deutschland kennt man eher die Zurückhaltung, was Neuigkeiten betrifft. Erstmal die anderen ausprobieren lassen, erstmal die Kinderkrankheiten auskurieren lassen und dann beschäftigt man sich. Und das ist dort in China, aber ich würde mal auch sagen, insgesamt in Asien eine andere Einstellung. Liegt vielleicht auch daran, dass die junge Generation dem Wandel sehr offen ist und ja nur eine rasante, positive Entwicklung über die letzten 20, 25 Jahre kennengelernt hat, sodass sie Neuheiten einfach sehr positiv gegenüber eingestellt sind.
Ja, das ist ja ein ziemlicher Unterschied, ich glaube, zu unserer Kultur. Ich habe gerade im Zusammenhang mit dem Thema künstliche Intelligenz, Einführung von künstlicher Intelligenz von Führungskräften in zwei unterschiedlichen Unternehmen gehört, dass die sehr wichtig fanden, dass die Führungskräfte dafür werben, technologieoffen zu sein. Also, dass wirklich im Unternehmen und in den Mitarbeitern, dass sie bereit sind, das mal auszuprobieren, was da von der Technologie herkommt. Wenn ich hier so zuhöre, muss man diesen Appell an die Mitarbeiter in China gar nicht geben, weil die Chinesen an sich neugierig sind und probieren diese Dinge aus. Das heißt, ist das so?
Ja, auf alle Fälle. Also allem, was Neues, alles, jede Technik wird ausprobiert, wird auch gerne konsumiert, ja, also dass man sein Leben gestaltet. Ich habe jetzt gerade erst wieder eine Reportage gesehen. Als ich vor 2 Jahren aus China weggegangen ist, gab es eine Möglichkeit noch nicht, nämlich mit seiner Augeniris oder mit seinem Fingerabdruck zu bezahlen, also ganz ohne Handy. Ich meine, dass die Bezahlfunktion mit dem Smartphone unglaublich schnell dort das Geld abgelöst hat, das Bargeld abgelöst hat. Das war ja eine Entwicklung. Aber jetzt ist der nächste Schritt schon da. Ich bin gerade erst 2 Jahre weg und jetzt auf einmal wird also an vielen Stellen angeboten, dass man nur noch mit dem Fingerabdruck bezahlt, nur noch mit der Augenerkennung, 2 unterschiedliche Systeme. Und alle sind begeistert, alle sagen, wow, das ist doch toll. Also nicht diese Skepsis, oh mein Gott, was kann man dann über mich erfahren, sondern die Offenheit, das ist ja unglaublich komfortabel. Ich muss jetzt auch keine Bedenken mehr haben, dass mein Handy nicht mehr geladen ist, weil ich dann nicht bezahlen kann, sondern es gibt andere Möglichkeiten. Mhm. Und das ist jetzt eine Beschreibung einfach dieser Technologieoffenheit mit beispielsweise dem Smartphone, aber auch in meiner Rolle in China, wo wir Hausgeräte verkauft haben, habe ich immer wieder festgestellt, wenn wir mit einer Neuheit kamen, wurde die mit Begeisterung aufgenommen und ausprobiert und gekauft. Und nicht mit einer Zurückhaltung, ist das jetzt ein Marketing-Gimmick, ist das etwas, was ich wirklich brauche. Wenn das gefallen hat, wurde es angenommen und verwendet.
Naja. Wie ist dabei die Rolle der Führungskraft? Ich erinnere mich an eine Aussage einer Führungskraft, die gesagt hat, ich muss das alles gar nicht wissen, ich muss gar nicht der Experte sein. Ich erwarte, dass meine Mitarbeiter mehr wissen und besser sind in diesem Thema als ich. Eine deutsche Führungskraft. Ist das in China denkbar? Darf da der Vorgesetzte von seinen Mitarbeitern erwarten, dass sie die Experten in dem Thema sind?
Ja, es kommt natürlich auch darauf an, über was für Expertentum wir reden. Ja, also generell wird erwartet, dass die Führungskraft sehr viel weiß, sehr viel Erfahrung hat und deswegen alle Situationen richtig einschätzt. Trotzdem gibt es natürlich Wissen, was wirklich nur Spezialisten haben. Und da wird dann auch akzeptiert, dass eben die Führungskraft eher rudimentär sich auskennt, aber dann trotzdem richtig entscheiden kann mit der richtigen Information.
Es ist ja ein hoher Anspruch eigentlich, den die Chinesen da an ihre Führungskräfte haben. Das bedeutet ja in technologischen oder geschäftlichen Entwicklungen, dass die Führungskraft sich intensiv mit diesen Themen auseinandersetzen muss, um dann in der Situation tatsächlich auch entscheidungsfähig zu sein.
Sie muss sich zumindest sehr gut damit mit den Konsequenzen dieser Funktion auskennen. Und nochmal, entscheidend ist, es dann richtig beurteilen zu können. Ja, und diese Autorität dem wird auch Respekt gegenübergebracht. Also der Respekt gegenüber Führungskräften, die sich nicht auskennen und die sehr stark an der Oberfläche bleiben, ist entsprechend weniger ausgeprägt.
Naja. Gab es in deiner Arbeit in China Dinge, die du sehr mühsam fandest, im Sinne von, das ist in Europa hier oder in anderen Teilen der Welt dir leichter gefallen und das war sehr anstrengend dort? Also ich gebe dir ein Beispiel, was ich sehr anstrengend fand. Wenn ich in Deutschland arbeite und ich erkläre einzelne Dinge, dann muss ich nicht in alle Details reingehen, sondern dann weiß ich, der andere kann sich ein paar Details merken und dann kann man schon in der Situation das klären. In China habe ich die Erwartung gehabt, ich muss fast minutiös alles durchdeklinieren und alle Einzelheiten erklären. Das finde ich unglaublich aufwendig, aber das war ist mein Thema. Gab es da Dinge, wo du fandest, das ist wirklich sehr anstrengend?
Ich fand eher anstrengend, dass einfach viele Sachen mit Missverständnissen zu Komplikationen führen. Mhm. Am Ende haben wir immer nicht in unserer Muttersprache kommuniziert.
Ja.
In der Regel haben wir in Englisch kommuniziert und es gibt einfach Dinge, die sind lost in translation. Ja, nicht umsonst ist das immer wieder ein Thema. Und es ist erstaunlich, wie zu welchen Missverständnissen das auch führen kann. Und das macht es manchmal sehr mühsam, weil man am Anfang auch gar nicht bemerkt, ist das jetzt angekommen, ist es verstanden worden oder nicht, weil eine gewisse asiatische Zurückhaltung auch dazu geführt hat, dass man vielleicht nicht das Feedback bekommen hat, was man in Europa gewöhnt ist. Ja, also nichtsdestotrotz gibt es da die Bilder, dass im Grunde man immer, egal ob es positive schlechte Nachrichten sind oder positive Nachrichten, ein Lächeln hat, ob das Wetter gut ist oder schlecht, es mit einem Lächeln hingenommen wird. Und so ist es halt auch in der Kommunikation. Es ist sehr schwer, aus der Mimik heraus zu interpretieren, ist es angekommen, ist es verstanden, wird es unterstützt. Und das führt doch dann dazu, dass man Missverständnisse hat, es nochmal erklärt. Auch eine falsche Erwartungshaltung, ja, dass man etwas erwartet und das dann nicht erfüllt wird. Und man eigentlich erst im Nachhinein feststellt, okay, es wurde nicht erfüllt, weil ich es vielleicht gar nicht am Anfang richtig vermittelt habe. Ja, es liegt ja nicht nur am Verständnis, es liegt ja meistens an beiden Seiten. Ja, es liegt an dem Sender und an dem Empfänger. Und das ist schon etwas, was ich mühsam fand. Was aber auch immer, das ist die Herausforderung in den meisten Ländern. Vielleicht ist es in China noch ein bisschen extremer, weil einfach auch unsere Sprachdistanz voneinander so viel größer ist.
Wie hast du denn das gemacht? Also wir lächeln uns an, du siehst in meiner Mimik, ob ich zustimme, ob ich dir widerspreche, ob ich die Augenbrauen hochziehe und du kannst, wie man so schön sagt, in meinem Gesicht lesen. Und das ist ja bei den Chinesen nicht so einfach. Wie bist du denn mit der Situation umgegangen?
Na, also erstmal über 10 Jahre entwickeln sich da gewisse Gefühle, die einem sagen, ob man richtig liegt oder nicht. Ja, aber auch nicht immer. Mhm. Zweitens, es gibt schon auch immer wieder Kollegen, die einem sehr offen gegenüber sind. Wir haben ja über das besondere Verhältnis von Führungskraft und Mitarbeiter gesprochen. Mhm. Und insofern gibt es Personen, die auch versuchen, mit dir besonders in ein gutes Verhältnis zu treten und dann vielleicht auch ein sehr viel ehrlicheres, individuelles Feedback geben, was in der Gruppe als solches nicht zustande käme. Ja, also auch die Nähe zu solchen Personen ist sehr wichtig und natürlich auch immer wieder nachfragen und in Frage stellen, vielleicht nicht immer davon ausgehen, dass das alles so angekommen ist, wie man geglaubt hat. Ja, also nicht immer nur glauben, dass man das richtig vermittelt hat, sondern auch eher mal vermuten, dass das nicht so gut war und nur Kommunikation hilft da weiter natürlich.
Mhm. Gibt es einen richtigen Diskurs, also eine inhaltliche Auseinandersetzung in China? Ich kenne ja immer wiederum Führungskräfte, die sagen, bei uns verhält man sich politisch, wir diskutieren die Dinge ja gar nicht intensiv auseinander. Und gibt es so einen Diskurs? Ist das möglich, mit Chinesen zu führen?
Es kommt ja auf die Führungskraft an. Also wenn man entsprechend autoritär auftritt und den Diskurs nicht zulässt, dann wird er auch nicht stattfinden. Ja, und so wie überall, wenn man ein gewisses Vertrauensverhältnis schafft, wenn man zeigt, man hat echtes Interesse, ist das sehr, sehr spannend für die Kollegen auch vor Ort, entsprechend ihre Meinung mitzuteilen. Sie sind sehr daran interessiert und das ist natürlich das Verhältnis, was man aufbauen muss und sollte. Und dann wird das auch gelebt, auch in China.
Das ist jetzt wiederum diese Verbindung zu ganz am Anfang, wo du darauf hingewiesen hast, dass die Beziehung einfach sehr wichtig ist, die man über eine Zeit lang aufbaut. Und wenn da das Interesse an dem anderen, ich sag mal an der Person und an der Fachlichkeit da ist, dann steigen sie auch mit dir in den Diskurs ein und besprechen in der Tiefe auch die unterschiedlichen Themen.
Ja, ganz genau.
Ich fand das vorhin so spannend, wie du von deren Erwartungen gesprochen hast, die die Chinesen an ihre Führungskraft haben, dass sie also die Dinge bewerten können, dass sie mit den Themen da sind. Gab es noch Dinge, wo du sagst, ach, das ist ja überraschend, dass das von mir hier als Führungskraft, als deutsche Führungskraft erwartet wird?
Also was eine Situation kommt mir da nur jetzt ins Gedächtnis. Ich hatte einmal die schreckliche Erfahrung gemacht, dass mein Fahrer verstorben ist.
Ah.
Auf dem Weg zur Arbeit mit mir hat er einen Herzinfarkt gehabt.
Ui.
Und was sehr interessant war, so tragisch die Situation war die Erwartungshaltung der Familie an mich und an das Unternehmen. Ja, eben dafür zu sorgen, dass es dass die Familie eine gewisse Kompensation bekommt. Aber es ging darüber hinaus, was gibt es für Möglichkeiten, sicherzustellen, dass beispielsweise der Sohn im Unternehmen arbeiten kann und so weiter und so fort. Das heißt, es wird eigentlich eine unglaubliche oder es wird viel erwartet, dass dann der Chef sich darum kümmert, dass die Familie nicht in finanzielle Probleme gerät. Und das ist eine Herausforderung, mit der ich damals in der Form nicht gerechnet habe, die mich sehr überrascht hat.
Das ist ja auch in unserer deutschen Kultur gar nicht verbreitet, dass wir eine derartige Familienorientierung haben. Wir erwarten ja natürlich vom Mitarbeiter, dass wir wissen, wo er lebt, wie er lebt, aber wenn er dann in der Firma ist, kümmern wir uns darum, dass er seinen Job und seine Aufgabe macht, nicht? Und das scheint in China doch anders ausgeprägt zu sein, diese Familienorientierung, dass du gleichzeitig auch einen Blick auf diese Familie hast, die er sozusagen mitbringt in die Arbeit.
Ja, durchaus, durchaus. Und natürlich auch, man merkt es auch an viel schöneren Begebenheiten, wenn man mal eingeladen ist auf ein größeres Fest, beispielsweise auf eine Hochzeit, ja, und an der teilnimmt, wie man da wirklich zu einem Ehrengast wird. Ja, und wie man geschätzt wird, auch daran teilzunehmen, egal ob man jetzt was versteht oder nicht versteht, ja, aber allein das Dasein und wie stolz dann auch die Mitarbeiter sind, dass man daran teilnimmt, dass der Chef da ist und Interesse zeigt und an so einer doch wichtigen familiären Begebenheit teilnimmt.
Das ist wirklich die Führungskraft als Bezugsperson. Ja, was wir hier aus Deutschland, ich kenne das noch von früher, wo der Meister im gewerblichen Bereich wirklich für die Mitarbeiter die entscheidende Bezugsperson war, ja, sowohl persönlich wie auch in der Arbeit. Und das scheint ja heute in China eine Rolle zu spielen. Wie sieht es mit den Ambitionen aus? Ich habe neulich eine Führungskraft gehört aus der Automobilindustrie, mit der ich gearbeitet habe, und der sprach davon, dass er eigentlich mittlerweile die Chinesen als ambitionierter erlebt als eigentlich seine deutschen Facharbeiter. Und er sagt, wenn wir Produktivitätsprobleme haben oder wenn wir ein technisches Problem haben, in China werden diese Dinge sehr viel schneller und sehr viel gründlicher gelöst heutzutage, als er es hier in deutschen Fabriken erlebt. Hast du ähnliche oder andere Erfahrungen gemacht?
Ja, also erstmal zum Thema vielleicht Ambition, und dann können wir auch nochmal über das Thema Geschwindigkeit sprechen, weil beides eigentlich super interessante Themen sind, was China betrifft. Also Ambition, die jungen Mitarbeiter sind sehr ambitioniert. Mhm. Ja, sie wollen schnell aufsteigen, vielleicht heutzutage in der Generation fast schon zu schnell, dass man sagt, sie wollen sehr schnell größere Rollen übernehmen und da bleibt dann auch etwas die Erfahrung, die man sammelt in den einzelnen Rollen auf der Strecke. Aber sie sind sehr ambitioniert, gerade wenn sie eine gute Ausbildung haben. Ambitioniert und gleichzeitig wollen sie natürlich auch deutlich ihr Gehalt steigern. Ja, also das geht einher. Ja, es geht also nicht nur um Ambitionen, sondern man möchte in China einfach Geld verdienen. Ja. Ja, das ist allen sehr wichtig. Geld ist ohnehin etwas, was eine andere Bedeutung hat, wo man anders drüber redet. Gehälter sind untereinander meistens bekannt, also es ist nicht diese Geheimnistuerei, wie wir das in Deutschland kennen, sondern man ist auch stolz darauf, wenn man viel Geld verdient, und ich finde es auch immer wieder ganz lustig, zu Chinese New Year wünscht man sich ja Gongxi Fachai, was so viel heißt, ich wünsche dir Prosperität. Man könnte auch sagen, ich wünsche dir einfach, dass du reich wirst. Am besten werden wir zusammen reich, ja. Und dann lacht man sich an und das ist überhaupt das Allerbeste, ja. Und das kommt wahrscheinlich aus vielen Bereichen, weil die Eltern noch in ganz armen Verhältnissen waren, jetzt über Jahrzehnte sich da die Gesellschaft sehr positiv entwickelt hat, sich eine starke Mittelschicht entwickelt hat und man natürlich mit dem Geld auch viele seiner Träume und Pläne verwirklichen kann. Also insofern sehr ambitioniert, sehr, sehr driven. Man macht alles, um erfolgreich zu sein. Ja, Work-Life-Balance fängt vielleicht hier und da durchaus an, eine Rolle zu spielen, aber sicherlich in den letzten Jahrzehnten war das nicht das Thema, sondern man hat alles in die Wege geleitet, dass das Unternehmen erfolgreich ist, um Probleme zu lösen, egal wann, am Wochenende, am Abend, und hat andere Sachen dafür zurückgestellt. Also sehr ambitioniert.
Und hast du auch manchmal das Gefühl, dass oder den Eindruck gehabt, dass diese Ambitionen auch auf einen entsprechenden Boden der Realität gefallen sind? Oder trauen Sie sich etwas zu oder wünschen Sie sich Aufgaben, wo man doch sagt, die kannst du ja noch gar nicht machen? Also gibt es da ein
Gibt es sicherlich beides. Also manchmal ist es so, dass man gerade junge Leute, die junge Kollegen, die von der Universität kommen, zum Teil sich zu überschätzen, zu viel schon wollen, auch zu schnell Veränderungen wollen. Mhm. Auf der anderen Seite, manche haben einfach eine so tolle Ausbildung und sind so gut und wo man sagt, ja, die Ambition ist absolut richtig begründet und nachvollziehbar.
Ah, okay. Ja, schön. Wunderbar. Das zweite Stichwort war Geschwindigkeit.
Ja, also Geschwindigkeit ist außerordentlich hoch in China. Wir hatten ja vorhin auch schon mal das Thema Veränderung. Das ist die Offenheit der Veränderung. Und das ist mit Sicherheit korreliert zu dem Thema Geschwindigkeit und wie sich Dinge verändern und wie auch Unternehmen auf Veränderungen reagieren. Und das ist für jeden, der eine längere Zeit in China arbeitet oder auch hier mit chinesischen Firmen arbeitet, aus Deutschland heraus, immer wieder beeindruckend, mit welcher Geschwindigkeit sie agieren, mit welcher Geschwindigkeit sie Entscheidungen treffen, neue Produkte entwickeln, Produkte verändern, und das zeichnet China ganz im Besonderen aus. Ist auch ein großer Unterschied zu der Art, wie wir in Deutschland agieren und arbeiten.
Fällt dir ein Beispiel ein dazu, das das illustriert?
Ja, also erstmal, ich möchte da noch auf eine Dimension eingehen, die, glaube ich, hier eine Rolle spielt, nämlich wird bezeichnet die Unsicherheit, mit der man umgeht. Mhm. In Deutschland wollen wir Unsicherheit vermeiden. Mhm. Deswegen gehen wir sehr genau, dezidiert, prüfend, faktorientiert an alles ran. In China geht mir Unsicherheit etwas flexibler um. Man will flexibel auf alles reagieren. Das führt dazu, dass man einfach auch schneller entscheidet, dass man schneller umsetzt. Und wie das zustande kommt, das sieht man auch, und wie im Grunde auch das alles organisiert ist, sieht man auch daran, wenn neue Normen eingeführt werden. Also ich kann mich erinnern an eine Norm, dass Motorradfahrer und auch Elektromopedfahrer Helme tragen sollen.
Ja.
Das war keine lange Diskussion. Das wurde umgesetzt und innerhalb von wenigen Wochen hat man auf einmal gesehen, ist jeder, der mit seinem Elektroscooter unterwegs war, auch mit Helm gefahren. Mhm. Man muss sich mal vorstellen, was da für eine Industrie dahinter steckt. Ich kenne jetzt nicht die Industrie der Helmhersteller, aber der Vorlauf war relativ begrenzt und trotzdem waren sie in der Lage, diesen enormen Einmalschub zu bewerkstelligen. Mhm. Ja. Natürlich gibt es auch Regeln, die umgesetzt wurden von heute auf morgen, wo man sich sagt, da gab es nicht die lange Diskussion. Also sei es das Rauchverbot in Restaurants, ja, oder die Anschnallpflicht im Auto, ja, wurde eingeführt, galt von heute auf morgen und entsprechend sind alle damit umgegangen. In unserem Bereich Hausgeräte erinnert mich das immer wieder an zum Beispiel Energielabel, die eingeführt werden. Und das hat sehr große Auswirkungen für uns, weil wir unsere Produkte entsprechend auslegen müssen, um diese neuen Normen zu erfüllen. Und je nachdem, um welches Produkt es sich dabei handelt, müssen da viele, viele Prozesse durchgeführt werden, zum Teil auch Investitionen, um diese Normen zu erreichen. Und die Vorlaufzeit war meistens so gering, dass wir kaum in der Lage waren, das zu schaffen, aber viele chinesische Wettbewerber haben das innerhalb kürzester Zeit umgesetzt und hatten dadurch einen klaren Vorteil.
Das finde ich sehr interessant, weil als du das von der Unsicherheit erzählt hast, erinnerte ich mich daran, wie ich aufgewachsen bin und als ich einen Vorschlag gemacht habe, hat man gesagt, wunderbar, aber was ist denn dein Plan B? Also ich musste nicht nur den Vorschlag machen, ich musste auch nochmal einen Vorschlag machen, was kann ich denn machen, wenn irgendetwas schief geht? Ja, also mehr Sicherheit in meinen Konzepten einbringen, was natürlich Zeit gekostet hat, auch noch das zu durchdenken und so einen Plan B zu erarbeiten. Mhm. Und scheinbar gehen die Chinesen mit dem Thema Unsicherheit anders um. Sie brauchen nicht diese, ich sag mal, große Sicherheit, sondern sie überlegen dann, wenn was Neues kommt, wie kann ich denn dann flexibel mit der Situation umgehen, was dann als Fragestellung oder als Herausforderung auf mich zukommt. Und damit gewinnen sie Geschwindigkeit, ja, in der Umsetzung von Themen. Ist das so?
Ja, das sehe ich auch so. Das ist gar nicht so sehr der Entwicklungsprozess, der so viel schneller ist, sondern es ist die Schnelligkeit der Entscheidung. Wo wir also noch damit beschäftigt sind, Daten zu erheben, Daten zu analysieren, Daten zu verstehen, ist man also da viel schneller schon in der Umsetzung und da gewinnen eigentlich die Unternehmen entsprechend Zeit. Und das ist wirklich beeindruckend. Ich führe das auch darauf zurück, dass viele Unternehmen in China noch in der Gründergeneration geführt werden. Mhm. Und ein Entrepreneur geht eben anders um als ein Unternehmen, was in der dritten, vierten Generation ist und eine andere Managementstruktur hat, andere Prozesse auch hat. Denn wenn bei einem Entrepreneur die Entscheidung ist, etwas zu verändern, dann entscheidet der und setzt das entsprechend um, ohne das lang in Gremien zu diskutieren. Das ist sicherlich gerade in schwierigen Phasen sehr, sehr gut und kann schnell sein. Das führt natürlich, sagen wir mal, über eine längere Zeit dahin, dass sich Mitarbeiter eher nicht mitgenommen fühlen, ja eher nicht dahinter stehen. Aber in Krisensituationen ist das mit Sicherheit ein probates Mittel, um schnell zu einer Veränderung zu führen. Man geht aber auch ein Risiko damit ein. Und das ist halt der große Unterschied. Der Besitzer des Unternehmens, der Unternehmer, kann dieses Risiko eingehen und sagen, ich bin davon überzeugt, dass das richtig ist und das umsetzen. Und wir sind im Grunde noch mit der Root-Cause-Analyse beschäftigt, weil wir wollen ja ganz genau wissen, was schiefgegangen ist. Wir wollen das bestens verstehen. Wir können eigentlich auch gar nicht verstehen, wieso es schiefgegangen ist, weil wir ja es vorab so gut geplant haben. Mhm. Also wir verlieren schon mal Zeit darin, dass wir erstmal gar nicht verstehen, warum es schief geht. Wir versuchen es ganz, 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 ganz lange richtig zu machen. Mhm. Dann sehen wir ein, es ist schiefgegangen. Dann kommt die Root Cause Analyse. Und in der Zeit ist natürlich das chinesische Unternehmen schon lange in einer anderen Richtung unterwegs. Ich habe das jetzt etwas übertrieben dargestellt, aber insgesamt, glaube ich, stellt das sehr richtig dar, die Unterschiede zwischen beiden Führungskulturen.
Ich habe dir jetzt ganz fasziniert zugehört und dachte mir, dieser arme Chinese, der so agiert, wie du das gerade beschrieben hast, trifft jetzt auf diese deutsche, ich meine, Kultur, du hast es ein bisschen übertrieben dargestellt, aber trotzdem, das sind ja zwei Geschwindigkeiten, die sehr unterschiedlich drehen miteinander. Der wird ja frustriert sein, wenn er dann mit uns arbeitet, dass wir so lange brauchen in den Entscheidungsprozessen oder dass wir noch dieses oder jenes machen. Was kann man denn da empfehlen, damit die zwei nicht also völlig frustriert sind, die jeweils in ihren eigenen Welten leben, wenn sie da zusammenkommen? Wie sollen die denn das miteinander organisieren?
Also zunächst muss ich mal dazu sagen, ich bin ja ein ganz großer Fan der Globe Study. Schon vor 20 Jahren habe ich dazu mal ein Seminar gehört und habe mir die verschiedenen Dimensionen angeschaut, die sicherlich zu einem besseren Verständnis führen, wenn es um Leadership-Aufgaben geht. Mhm. Und in der letzten Version dieser Globe Study wird unterschieden zwischen dem Gelebten und dem, was man gerne hätte. Mhm. Gelebt ist die Uncertainty Avoidance, wie sie heißt, ein großer Unterschied. Gewünscht übrigens in China ist sie deutlich weniger. Also auch die Chinesen wollen eigentlich sich mehr absichern. Mhm. Auch in China will man die Unsicherheit mehr vermeiden. Vielleicht hat das auch etwas zu tun mit dem Besitzstatus, der sich über die letzten 25 Jahre entwickelt hat. Aber gelebt wird es im Unternehmen noch ganz anders. Also das ist schon mal so, dass an und für sich die Chinesen, die in einem deutschen Unternehmen arbeiten, die das also kennenlernen, erstmal gibt es ganz viele, die das ganz toll finden. Mhm. Ja, auch wenn es im chinesischen Unternehmen anders gelebt wird. Mhm. Ja, ohnehin glaube ich, dass das auch einer der Gründe ist, weshalb sich viele chinesische Mitarbeiter in einem gut strukturierten Unternehmen wohlfühlen, weil sie sich kulturell in einem Entwicklungsstadium empfinden, wo eine stärkere Annäherung stattfindet und wo man eben von dieser Risikobereitschaft und Uncertainty Avoidance im Grunde sich wegentwickeln möchte. Mhm. Also insofern habe ich immer wieder viele, viele Kollegen kennengelernt, die das strukturierte Vorgehen im deutschen Unternehmen außerordentlich geschätzt haben. Ich glaube, das richtige Vorgehen, wie immer im Leben oder wie häufig im Leben, liegt in der Mitte. Mhm. Ja, man darf nichts zu extrem leben. Man muss da etwas mehr aufeinander zugehen. Und wir Deutschen sind schon in der Art und Weise, und deswegen sind wir auch in vielen Bereichen so führend, sehr dezidiert, sehr planerisch, sehr genau unterwegs und haben mit unseren Produkten auch diesen außerordentlichen guten Ruf generiert. Nichtsdestotrotz müssen auch wir uns etwas mehr an diese Schnelligkeit anpassen und wir müssen einen besseren Weg nach vorne finden und größere Flexibilität entwickeln, um in diesem schnelligen Umfeld wettbewerbsfähig bleiben zu können. Mhm.
Für eine Anpassung ist ja notwendig, dass man Rückmeldungen bekommt, Feedback-Systeme, nicht? Und es ist schon in Deutschland nicht einfach, Feedback von Mitarbeitern zu bekommen. Auf der Kollegenebene passiert es ja manchmal. Gibt es da eine Kultur in China, sich Rückmeldungen zu geben, um sich besser anzupassen im Sinne von, das habe ich erwartet, jetzt war ich enttäuscht, das habe ich erwartet, das hat mich Freude gemacht. Wie wird das gelebt?
Ja, aber das ist ja auch wieder sehr persönlichkeitsorientiert. Also es gibt Führungskräfte, die Feedback geben und Feedback einholen und Mitarbeiter, die sicherlich auf dieser Basis bereit sind, es zu geben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das ausgeprägter ist in China oder weniger ausgeprägt. Aber nochmal, mit dem richtigen Vertrauensverhältnis kriegt man auch in China gutes, qualifiziertes Feedback. Und das ist natürlich was sehr Wichtiges, was Anpassungen betrifft.
Okay, es ist interessant, nicht? Wir gehen immer wiederum über diesen Punkt, dass dieses Vertrauensverhältnis da ist, dass eine gute Beziehung aufgebaut werden sollte, dass der Mensch nicht eine Nummer ist, sondern als Mensch tatsächlich da ist, dass er wahrgenommen werden will. Und wenn dieses Vertrauensverhältnis da ist, dann gehen auch viele, viele andere Dinge leicht von der Hand. So interpretiere ich deine Aussagen.
Ja, das ist eine gute Zusammenfassung.
Ach, schön. Wenn wir jetzt zum Schluss kommen, weil wir haben jetzt 50 Minuten doch wunderbar darüber gesprochen, gibt es ein persönliches Wort, was du vielleicht einer jungen Führungskraft mitgeben kannst, die nächstes Jahr intensiv mit Chinesen in China zusammenarbeiten wird, neben dem, dass das Vertrauensverhältnis, das nehme ich auf jeden Fall mit aus unserem Gespräch, auch doch so wichtig ist. Aus deinen Erfahrungen?
Ja, vor allem ist es ja wichtig, ganz offen an so eine Herausforderung heranzugehen. Ich glaube, wenn man noch keine Erfahrung im asiatischen Raum hatte, im Allgemeinen, auch in China im Speziellen, geht man mit einer gewissen Voreingenommenheit an China heran, an die chinesischen Kollegen geht man heran. Und wie immer im Leben, wenn man sich besser kennenlernt, weichen diese Vorurteile, die man hat, vielen Erfahrungen. Und ich kann nur sagen, es ist eine ganz spannende Zeit, die man sicherlich dort verbringt, auch mit besonderen Herausforderungen. Gerade geopolitisch ist es, glaube ich, heutzutage noch viel schwieriger als in der Zeit, als ich da war und in den Anfangszeiten, als die ersten Experten rübergegangen sind. Aber es ist auch eine unglaublich erfüllende Zeit. Und familiär, wenn wir darauf zurückblicken, sagt eigentlich jeder in der Familie, es waren mit die besten Jahre, die wir, oder auch meine Kinder sagen das, die sie da erlebt haben. Insofern ganz offen sein, es ist sehr, sehr spannend, was man da erlebt. Und manchmal ist es auch, wenn Sachen hart sind und schwierig sind, auch gut, weil man dann auch das, was man hier in Europa hat, noch mehr schätzen kann. Und das ist ja auch etwas, was man lernen sollte. Und gerade wenn ich jetzt zurückkomme und viele Dinge hier wieder schätzen lerne, was vielleicht, wenn man immer nur vor Ort ist, nicht mehr in der gleichen Art stattfindet.
Wunderbar, vielen lieben Dank mit diesem Schlussplädoyer für Mut, für Bereitschaft, in ein fremdes Land zu gehen und sich dieser Unterschiedlichkeit auszusetzen. Christoph, herzlichen Dank für das Gespräch über diese unterschiedlichen Kulturen in Deutschland und in China. Danke dir.
Gern geschehen.
Die ZukunftsmacherInnen. Organisation und Führung neu denken.
Das war unser OSBI-Podcast, die Zukunftsmacherinnen. Alle OSBI-Podcast-Beiträge finden Sie unter osbi-i.com und auf allen bekannten Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören.